Markt 1, der Podcast aus dem Coburger Rathaus.
Herzlich willkommen zu einem Verwaltungsduden-Spezial, denn bei der Aufnahme des letzten Podcasts über den Haushalt haben wir festgestellt, dass wir trotzdem irgendwie hier und da doch mal Fachbegriffe aus der Finanzwirtschaft und so weiter verwendet haben. Und genau die haben wir jetzt nochmal Schritt für Schritt aufgeschrieben und werden die mit Dominik Schramm auseinandernehmen.
Verwaltungsduden.
Danke, dass du dir nochmal Zeit genommen hast dafür.
Gerne. Vielen Dank, dass wir das machen, weil ich finde es cool für alle, die nicht täglich damit zu tun haben, dass wir so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Und wir haben versucht, alle Fachbegriffe zu vermeiden. Das ist uns teilweise gelungen. Und wo es uns nicht gelungen ist, das können wir gerne heute nachholen.
Ich würde sagen, fangen wir doch mal mit einem der ersten und wahrscheinlich einem der Begriffe an, die wir zwar auch im Privaten nämlich kennen, die Steuer.
Es gibt ja verschiedene Definitionen von Steuer. Wir reden jetzt über die Abgaben, die wir alle leisten müssen. Und Steuer ganz allgemein steht im Vergleich zu Beiträgen und Gebühren. Das sind alles so Dinge, die uns ja irgendwo was sagen. Das Hauptmerkmal der Steuer ist, dass ich eine Geldleistung zahle, ohne einen Anspruch auf Gegenleistung zu bekommen. Keinen direkten Anspruch. Jeder weiß aber, über die Haushalte werden wir später nachschlagen können, was mit den Steuergeldern passiert. Es ist also die Haupteinnahmequelle eines modernen Staates, um öffentliche Güter zu finanzieren. Sei es Straßen, Brücken, Schulen, was auch immer. Früher gab es das halt in Form von Naturalabgaben. Man kennt noch so die Frondienste, die man seinem Herrn geleistet hat. Das alles ist natürlich mittlerweile abgelöst und das sind reine Geldleistungen, die man über Steuern zahlt.
Und das fasst jetzt auch alles zusammen, egal ob es zum Beispiel jetzt die Einkommensteuer ist, die man gar nicht sieht, die gleich weitergeleitet wird, oder die Mehrwertsteuer, die wir beim Einkaufen zahlen.
Oder die Gewerbesteuer, über die wir beim letzten Mal schon gesprochen haben. Genau, das sind alles Steuern, die unter dem Begriff fallen. Und ich habe ja erwähnt, das Ganze steht neben Gebühren und Beiträgen. Auch Geldbußen hat man ja. Ja. Bei Gebühren ist es so, dass ich eine direkte Gegenleistung zu erwarten habe. Man kennt die beispielsweise als Benutzungsgebühr, die Abwassergebühr zum Beispiel. Oder bei Baugenehmigungen fallen auch Gebühren an. Das war dann eine Verwaltungsgebühr. Also ich habe bei Gebühren immer Kosten, die der Person direkt zuordnenbar sind. Und dann wird diese Gebühr auch bei der Person für die entgegengenommene Leistung eine Gebühr erhoben. Ja, und Beiträge sind so ähnlich wie Gebühren, nur dass ich da vielleicht die Leistung nicht direkt in Anspruch nehmen musste, aber ich muss einen Beitrag zahlen, also Erschließungsbeiträge beispielsweise, die zahle ich, egal ob ich dann die Infrastruktur nutze oder nicht und egal wie intensiv ich sie nutze.
Ein Begriff, der mir dann noch aus meiner Reitezeit einfällt, Straßenausbaubeitragssatzung.
Richtig.
Die Frage nach dem Haushalt an sich, die haben wir zwar im Podcast auch schon mal gestellt, aber vielleicht können wir es nochmal versuchen, ein bisschen kompakter zusammenzufassen.
Also man kann sich das so vorstellen, das ist gar nicht so einfach, das ist ein bisschen abstrakt. Ich habe beim letzten Mal schon, oder die Frau Flanderin hat es glaube ich erwähnt, gesagt, es gibt die Privathaushalte, deswegen fand ich damals diese Überleitung gar nicht so schlecht, dass man ja erstmal vielleicht an den Haushalt daheim denkt. Das hat absolut seine Berechtigung, weil das ist einer der drei Institutionen, nenne ich es jetzt mal. Ich habe dann noch die Betriebe, also Unternehmen etc. und ich habe dann die öffentlichen Haushalte, also alle Kommunen, Gemeinden, Städte, die Bundesländer, der Bund selbst hat eben auch einen Haushalt oder ist ein Haushalt. Und wenn ich mir die Einnahmen und Ausgaben dieser Einrichtung, also nehme ich jetzt mal die Stadt Coburg, für das nächste Jahr anschaue, dann ist das der Haushaltsplan, weil ich mache einen Plan über den Haushalt, also über die Einnahmen und Ausgaben der Stadt. Der Haushalt selbst, das wird ja am Schluss ein gebundenes oder besser noch ein elektronisch abrufbares Dokument werden mit vielen Seiten. Letztendlich ist es nur in verschiedenen Darstellungen gezeigt, welche Gelder werden eingenommen und für was werden sie wieder ausgegeben. Und wir hatten ja beim letzten Mal auch schon gesagt, so ein paar Dinge kann man schon in der Satzung nachschauen. Da stehen ganz grob zusammengefasst nämlich die Einnahmen und Ausgaben, die Finanzsituation, wie viel Schulden wir machen werden und welche Steuersätze festgelegt werden. Das war das Thema normenbildender Charakter. Es kann jeder nachschauen, welche Steuersätze dann hier gelten für die Gewerbesteuer und für die Grundsteuer. Das sind so die Dinge, die man da in dem Haushalt nachschauen kann. Und ich kann für jeden Teilbereich, sei es Kultur und Bildung, sei es soziale Hilfe, sei es die Fernentsorgung oder der Verkehr, wirklich ins Detail gehen und schauen, für was werden die Gelder dort ausgegeben.
Jetzt haben wir die Steuern und den Haushalt. Jetzt hast du beim Haushalt gerade gesagt, da steht dann drinnen, wie hoch oder ja, welcher Teil für eine Steuer dann fällig werden kann. Das bringt mich dann gleich zu dem Punkt, der dann da drin steht. Was steht denn über die Gewerbesteuer im Haushalt drinnen? Das ist auch wieder so ein schönes, großes Wort, mit dem man auch erstmal nichts anfangen kann.
Es stehen verschiedene Dinge im Haushalt zur Gewerbesteuer. Einmal, das wird vor allem die Unternehmen interessieren, der sogenannte Gewerbesteuerhebesatz. Das ist etwas komplexer. Ich fange mal vorne an, das ist eine Gemeindesteuer. Das heißt, die Gemeinde, in dem Fall die Stadt Coburg, ist der sogenannte Steuergläubiger. Also wir bekommen von dieser Gewerbesteuer 100%. Und die Gewerbesteuer zahlen ja alle Gewerbetreibende. Wir haben hier auch die sogenannte Steuerhoheit. Das heißt, es fließen uns nicht nur alle Gelder aus der Gewerbesteuer zu für unsere Zwecke, sondern wir können auch noch relativ frei über die Höhe der Steuer entscheiden, aber nicht direkt über die Höhe, die wir einnehmen, sondern über diese eine Zahl in der Berechnung, nämlich der Hebesatz. Das Unternehmen, also der Gewerbetreibende, macht einen Gewinn. Dann gibt es eine Rechengröße, die nennt sich Gewerbesteuermesszahl. Die liegt bei 3,5%. Mit der multipliziere ich den Gewerbeertrag. Und dann gibt es eine zweite Berechnungsgröße, mit der multipliziere ich eben genau dieses Produkt. Und das ist der Hebesatz. Ja, und der muss mindestens bei 200 Punkten liegen, also mindestens das Doppelte. Das ist so vorgeschrieben. Und wir sind derzeit bei 310 Punkten. Und so ergibt sich dann letztendlich die Gewerbesteuereinnahme. Und man hat deswegen diese Steuerhoheit als Kommune, weil wir den Hebesatz relativ frei festlegen dürfen. Also alles über 200 Punkten ist erlaubt, aber mit Augenmaß, weil das ist natürlich ein entscheidender Faktor für die Unternehmen, ob sie sich hier ansiedeln, ob sie hier bleiben und wie attraktiv der Standort hier ist.
Hebesatz von 310, das klingt jetzt schon viel.
Ja, das muss man einordnen. Also zum einen, das ist ja die Mindestvorgabe, die 200 Punkte. Mit 310 liegen wir auf der Höhe des sogenannten Nivellierungshebesatzes, wenn man die Kommunen miteinander vergleichen möchte, was ihr Steueraufkommen und ihr Gewerbesteueraufkommen im Speziellen angeht, dann wird es ja dadurch verfälscht, dass jede Kommune einen anderen Hebesatz ansetzen kann, eben alles über 200. Und da nimmt der Gesetzgeber einen sogenannten Nivellierungshebesatz, 310, und berechnet, was bekomme ich, wenn jede Kommune 310 Punkte hätte. Das heißt, wir haben genau diesen Vergleichswert als aktuellen Hebesatz. Wir waren schon mal höher, wir waren auch schon mal niedriger. Allerdings sind wir da am äußersten unteren Rand. Also wenn ich mir die Statistiken von 2020 anschaue, da gehören wir zu den 10 kreisfreien Städten in Deutschland, von allen kreisfreien Städten, die den niedrigsten Hebesatz haben. In Bayern sind wir da auf Rang 3 von unten gesehen, also mit sehr niedrigen Hebesätzen. In Nürnberg, in Würzburg, da ist man überall über 400 aufwärts. Und wenn man den Durchschnitt sich mal anschaut, der Gemeinden in Bayern, da sind wir bei einem Durchschnitt im Jahr 23 von 424 Punkten. Also wenn ich das dazu nehme an Informationen, mir die 310 in Coburg anschaue, dann sind wir da sehr moderat unterwegs. So, jetzt musste ich lange ausholen, aber geht bei der Gewerbesteuer nicht anders. Ist ein relativ komplexes Themengebiet.
Wir haben einmal den Gewinn, den ein Unternehmen macht. Mhm. Das multiplizieren wir mit einer Zahl, die außen jemand festgelegt hat. Mhm. Und danach gibt es nochmal unsere Zahl dazu, auch nochmal multipliziert. Also eine mal eine andere Zahl mal eine andere Zahl ergibt dann etwas, das muss das Unternehmen dann an Gewerbesteuer an uns zahlen.
Genau. Und diese Rechengröße, Hebesatz, die wird gleich in der Satzung festgelegt. Das heißt, die ist gleich am Anfang des gesamten Haushaltsplans zu finden. Und in dem Ergebnis und in dem Finanzhaushalt kann man später auch noch nachschauen, wie viel uns laut Plan dann auch wirklich zufließt an Gewerbesteuer.
Das hast du gleich wieder zwei Worte in den Raum geschmissen, die ich jetzt gleich wieder aufgreifen muss, bevor wir uns da wieder im Kreis drehen, nämlich Ergebnis und Finanzhaushalt.
Ja, gerne. Ich habe mir gerade gedacht, das ist wie bei diesen Matruschkas, heißen die, glaube ich, diese Schachteln in der Schachtel oder diese Puppen. Man kommt nicht drum rum, dann doch irgendwelche Worte in den Mund zu nehmen, die man wieder erklären muss. Also ich greife vielleicht vor, eine der Worte, die wir schon verwendet hatten beim letzten Mal, war die DOPIC. Früher haben alle Haushalte nach dem kameralen System gebucht. Wir sind mittlerweile umgestiegen, wie ganz viele Kommunen in Deutschland auch, auf die sogenannte DOPIC. Das ist letztendlich eine Systematik der Buchführung, die sich sehr stark am Handelsrecht orientiert, also am HGB, an der Buchführung, wie es auch die Gewerbetreibenden meistens machen. Nur, dass man hier die Funktionen der öffentlichen Haushaltswirtschaft berücksichtigt. Und diese DOPIC sieht vor, dass ich einmal, wie bei einem Unternehmen, auch die Gewinn- und Verlustrechnung abbilde, also Erträge und Aufwendungen. Das wäre in unserem Falle der sogenannte Ergebnishaushalt. Und ich möchte mir dann natürlich auch die Geldströme anschauen, die wirklich dann zu- und abfließen. Und das wird alles im Finanzhaushalt abgebildet. Also wenn ich etwas suche, das einen Effekt auf unseren Gewinn in Anführungszeichen hat, also was erfolgswirksam ist, dann schaue ich das im Ergebnishaushalt nach. Da stehen zum Beispiel auch Abschreibungen, die ja nicht zu Liquidität führt, die abfließt.
Mach es nicht so kompliziert, ja, sonst müssen wir die Abschreibung auch noch mit einbauen.
Ja, und wenn ich schauen möchte, okay, was fließt denn wirklich an Geld zu oder ab, dann bin ich im Finanzhaushalt richtig. Und das mache ich auch wieder gesamt, einmal für die komplette Stadt. Und dann eben für die ganzen Teilbereiche. Die sind ja bei uns inhaltlich untergliedert. Also Schule, Sozialhilfe und so weiter.
Also mal ganz blöd, wenn ich jetzt Online-Banking, hilft einem da ja manchmal. Also meine Online-Banking-App schlägt mir schon aufgrund von den Leuten, von denen bei mir Geld kommt und wo Geld hingeht, vor. Das ist Miete, das ist Versicherung, das ist Konsum, das ist Haushalt. Also jetzt meine ich Müllbeutel, Waschmittel und Ähnliches. Schlägt mir was. Ungefähr so kann ich mir das vorstellen. Steht dann einfach drauf, plus 1000 hier, minus 728,50 da.
Genau, also wenn du jetzt für dein Konto einen Plan für 24 gemacht hättest im Dezember des Vorjahres, dann wäre das der Finanzplan gewesen. Du wirst wahrscheinlich keine eigene Buchführung daheim halten, aber das wäre dann zumindest der Ergebnisplan gewesen für die, die das machen. Die Unterschiede sind jetzt nicht so groß, aber das ist eben in Anlehnung an die freie Wirtschaft. Die DOPIC orientiert sich da sehr stark daran, wie es Unternehmen auch machen. Also ich hatte das Beispiel Abschreibungen, wenn jetzt ein Gebäude an Wert verliert jedes Jahr, oder man kennt es ja von seinem eigenen Auto, das verliert auch an Wert, nämlich sehr viel am Anfang und später dann etwas weniger. Aber das führt ja nicht dazu, dass, wenn dein Auto jetzt an Wert verliert, du jemandem Geld geben musst. Aber du musst berücksichtigen, dass das Auto irgendwann weniger wert ist, als du es mal gekauft hast. Und das wird zum Beispiel eben nur im Ergebnisplan berücksichtigt und nicht im Finanzplan, weil das nicht zu einem Geldstrom führt.
Da rollt kein Euro über den Tisch, sondern das passiert nur in den Büchern.
Genau.
Okay, ich glaube, da kann ich jetzt einen Haken dran machen. Wenn wir jetzt gerade die DOPIC angesprochen hatten, das ist so, macht man es jetzt, früher anders, wie denn?
Um ehrlich zu sein, kann ich da gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe in meinem Leben nur die DOPIC kennenlernen dürfen. Ich denke, die ist auch näher an der Realität und genauer. Und das ist ja auch der Grund gewesen für die Reform, dass da viele sich umorientiert haben. Ich hätte so ein Thema Abschreibungen in der Kameralistik zum Beispiel nie berücksichtigt. Aber ich bin live nie in der Kameralistik unterwegs gewesen. Von daher bin ich da nicht so wahnsinnig sprechfähig zu.
Kommt das noch von Schatzkammer?
Mhm. Ja, das ist so. Genau. Also das ist auch nicht in jedem Bundesland so, und in jedem Bundesland, in dem es einen Kämmerer laut Definition gibt, ist der auch immer ein bisschen anders definiert. Aber letztendlich ist der Stadtkämmerer der für die kommunalen Finanzen verantwortlich ist.
Dann ein Wort, das ist bei der Theaterkarte gefallen, als ich gesagt habe, naja, wo nimmt denn die Stadt überhaupt Geld ein? Haben wir jetzt gesagt, ne, aus Steuern, aus Beiträgen, aus Gebühren. Aber bei den Theaterkarten hast du dann gesagt, Theaterkarten, also wenn ich jetzt eine Theaterkarte kaufe, dann ist das eine Teilkostendeckung. Klingt jetzt kompliziert. Fließt da unterm Strich überhaupt Geld in die Stadt rein oder fließt es eigentlich fürs Theater gleich wieder raus?
Also Teilkostendeckung ist gar nicht so kompliziert. Das sagt genau das, was im Wort steckt. Ich decke einen Teil der Kosten, aber eben nicht alle. Das ist der Unterschied zu zum Beispiel jedes Produkt, was im Supermarkt erhältlich ist, hat eine Vollkostendeckung.
Sollte es uns denn?
Sonst wäre es schlecht, außer ich habe Dumpingpreise, genau. Das ist aber nicht in jedem Bereich des öffentlichen Lebens möglich. Also du hast das Beispiel Theater angesprochen. Ich hätte noch ein anderes Beispiel, das sind Studienbeiträge. Du hast als Student auch nicht die kompletten Kosten einer Universität gedeckt mit deinem Anteil, den du gezahlt hast. Das ist eben auch nur ein Teilbeitrag zur Kostendeckung. Beim Theater ist es so, dass das Landestheater bei uns natürlich alle Einnahmen generiert durch den Verkauf von Tickets, aber verschiedene Kosten hat. Also sei es jetzt die ganzen Personalkosten für die Schauspieler, für die Verwaltung, fürs Gebäude, die Heizkosten etc. Und mit den Einnahmen aus den Eintrittsgeldern werden eben nur Teile der Kosten gedeckt. Deswegen sind Theater, das ist letztendlich überall so, ein Zuschussbetrieb. Ja, ohne Gelder von den Kommunen würden die Theaterbetriebe nicht laufen können.
Hab ich jetzt noch irgendwas gehabt oder waren es die?
Nö, das war's.
Das war's.
Genau. Außer dir fällt noch was ein.
Mir fällt noch viel ein, aber dann kommen wir jetzt ins Tausendste. Ja, also dann hoffe ich, dass wir jetzt hier so ein ganz klein bisschen noch Aufklärung leisten konnten. Und wenn euch irgendein Wort, wenn ihr irgendwo mit noch nicht klarkommt, kein Problem. E-Mail an podcast@coburg.de und dann gehe ich dem Ganzen nochmal nach. Vielleicht setzen wir uns nochmal zusammen oder machen das Ganze auf einem kurzen Dienstweg und dann gibt es eine Antwort. Also wir wollen euch ja nicht mit Begriffen verwirren, sondern genau das Gegenteil, das alles ein bisschen aufklären.
Vielen Dank.
Das hat der Februar so an sich, dass da immer kleine Sonderausgaben zum Podcast dazukommen. Wer weiß, vielleicht machen wir das dieses Jahr noch ein bisschen häufiger. So viel jetzt zum Thema Finanzbegriffe aus dem Verwaltungsduden. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, hört doch rein in die neue Ausgabe vom Podcast Markt 1. Da geht es nochmal ganz ausführlich um das Thema Haushalt und wo und wie zwickt es denn jetzt an welcher Stelle bei der Stadt Coburg. Und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder. Der Hirsch ist mal weg.